Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die begrüßt Sie ganz herzlich. Einen schönen guten Morgen wünsche ich zu einer Stunde mit Waltraud Wegmann begrüße ich Sie. Sie wurde Unternehmerin, und zwar die Unternehmerin, die sie heute ist, mit inzwischen über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ihr anfangs keiner eine Arbeitsstelle geben wollte und es Kita-Plätze nur für damals sogenannte gefallene Frauen gab. Schönen guten Tag, Waltraud Wegmann.
Guten Tag.
Das klingt ja irgendwie ein bisschen absurd. Ne? Das müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal erklären. Ja. Und beamen uns da zurück in die Ende der 70er, Anfang der 80er. Was verstand man unter gefallener Frau?
Na, gefallene Frauen, das waren die Frauen, die unverheiratet Kinder bekommen haben. Weil alles andere konnte man sich ja nicht vorstellen. Also Frauen, die ansonsten ihre Kinder fremd betreuen ließen, waren Rabenmütter.
Sie waren eine verheiratete junge Mutter und wollten eben trotzdem arbeiten, aus damaliger Sicht fast genauso schlimm wie gefallene Frau, oder?
Ja, anders schlimm. Also das war nicht aus der Not geboren, sondern weil man sich praktisch selbst verwirklichen wollte. Und das war, glaube ich, genauso schlimm. Oh.
Ihr Kampfgeist jedenfalls war geweckt, bevor wir Sie näher kennenlernen. Sie geben nicht schnell auf, oder?
Ja. Ich finde, also manchmal reizt einen das ja gerade dann, wenn Widerstände da sind, weil man dann einfach denkt, diese Widerstände, die gehören eigentlich auch hier nicht mehr hin und gehören überhaupt nicht hin. Und da muss man gucken, wie man an denen vorbei oder die verändert oder sie wegschaffen kann. Und das ist so, glaube ich, eine Grundnatur von mir.
Die Idee, die unser Gast Waltraud Wegmann an den Anfang ihres Unternehmenskonzepts gestellt hat, also Konzept E heißt ja Unternehmen, da hat sie eine Überlegung angestellt, die finde ich so dermaßen einleuchtend, schon fast banal. Die lautet nämlich, wer gut mit Kindern umgehen kann, muss nicht unbedingt perfekt im Personalwesen oder im kaufmännischen Bereich sein. Wer aber eine Kindertagesstätte effizient leiten will, der oder die sollte sich genau in diesen Feldern gut auskennen. Also irgendwie die eierlegende Wollmilchsau sein, Frau Wegmann. Sie haben dann einfach den pädagogischen und den administrativen Teil einer Kita getrennt und das zu Ihrer Unternehmensidee gemacht. Ist doch wirklich irgendwie banal, oder?
Ja, also ich fand auch, dass es sehr banal ist und vor allem es war auch naheliegend. Also weil die ganze Organisation einfach auch nicht gut genug war. Nicht, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich nicht angestrengt haben, sondern weil das einfach nicht ihr Thema war, weil die Menschen lernen Pädagogik, weil sie sich für Kinder interessieren oder für Erwachsene, je nachdem. Auf alle Fälle, weil Pädagogik ihr Thema ist und nicht, weil sie organisieren oder verwalten wollen.
Und warum wird das immer zusammengelegt? Ist das eine reine finanzielle Sache?
Ja, das ist eine finanzielle Sache. Das hat damit zu tun, dass natürlich aus der Tradition raus, ich meine, früher waren die Frauen, die noch nicht verheiratet waren, Diakonissen viel, haben die Kitas gemacht. Und dann ging das ja erst langsam drüber, dass es richtig finanziert worden ist. Und dann ist es rein oder ganz, ganz überwiegend über Personalkosten finanziert worden. Also war es naheliegend, dass man praktisch alles, alle Aufgaben, die irgendwo sind, von den pädagogischen Mitarbeitern geleistet werden. Und so kam das, dass alles, was mit Verwaltung zu tun hat, praktisch in den Kitas ganz überwiegend liegt und damit natürlich über die Personalkosten finanziert ist. Ja. Das bedeutet aber zum Beispiel, dass eine Leitung vielleicht 80% Verwaltungsaufgaben hat. Ja. Und eben nicht die Aufgaben, sich, sagen wir mal, um Mitarbeiter zu kümmern, zu gucken, dass die Qualität in den Kitas gut ist.
Und dann dieses pädagogische Niveau dann vielleicht auch zu heben oder so.
Genau.
Das zeigte damals ja vor allem die vorherrschende Meinung. Ich frage mich, ob die das nämlich immer noch ist, dass alles, was mit Kindern zu tun hat, irgendwie nicht professionell gemacht werden muss, sondern so zum Teil auch nebenbei. Würden Sie sagen, hat sich das grundlegend geändert oder ist das immer noch so?
Das hat sich aus meiner Sicht schon sehr geändert. Und trotzdem sind die Strukturen noch nicht dem nachgekommen. Also wir kämpfen ja im Moment sehr dafür, dass wir sagen, wir brauchen Verwaltungskräfte in den Kitas. Die müssen auf den Personalschlüssel, je nachdem wie hoch er ist, entweder angerechnet werden oder in vielen Bundesländern, wo der Personalschlüssel schlecht ist, muss der erhöht werden um Verwaltungsaufgaben. Und das, denke ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Und so weit sind wir noch nicht. Es ist für jeden klar, dass es professionell ist, dass es Bildung ganz stark im, das Thema Bildung ganz stark im Vordergrund steht. Aber sagen wir mal so, diese Trennung von dem, was organisiert wird, wo ich kein pädagogisches Know-how oder kein pädagogisches Wissen brauche und dem, wo die Arbeit mit Kindern ist, das funktioniert noch nicht richtig. Mhm. Und da ist auch zu wenig Akzeptanz an der Stelle.
Daran arbeiten Sie ja die ganze Zeit mit Ihrem Unternehmen, also ja. auch diese Akzeptanz zu erhöhen. Ihr Unternehmenkonzept EE für elementar, haben Sie mir gerade gesagt. Genau. Elementar wichtig, finde ich sehr gut.
Ja.
Sie betreiben inzwischen 40 Kitas. Das sind nicht alles private Kitas, sondern auch Betriebskitas. Geben Sie mal kurz einen kleinen Überblick.
Ja, also private Kitas sind ja praktisch alle Kitas, die nicht staatlich sind, also nicht von der Kommune betrieben werden. Also auch zum Beispiel kirchliche Kitas sind private Kitas. Mhm. Und von daher ist es so, wir haben nur private Kitas, weil das ist einfach der Begriff an sich, und haben da etwa ein Drittel der Kitas, die rein öffentlich zugänglich sind. Also da haben wir über Ausschreibungen oder wie auch immer eine Kita gemacht. Und dann haben wir noch ein Drittel, da haben wir Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen, da gibt es dann Plätze, die man zum Beispiel kaufen kann. Und ein weiteres Drittel, das sind betriebliche Kitas.
Und Sie machen die Geschäftsführung, Sie übernehmen die Geschäftsführung.
Ich bin die Geschäftsführerin, und das ist auch ganz spannend. Ich bin ja in vielen Kreisen, weil ich eben natürlich auch gesellschaftspolitisch aktiv bin. Ich finde, das gehört zu dem Thema einfach auch dazu. Und da ist es oft so, dass ich mit lauter Pädagogen am Tisch sitze. Und das war mal eine ganz witzige Situation. Die haben mir also versucht zu erklären, wie wichtig das ist, dass man überall die Fachkräfte hat. Und habe ich gesagt, und Sie sitzen alle hier und sind Geschäftsführer und sind Pädagogen und ich bin die einzige Wirtschaftswissenschaftlerin. Mhm. Das heißt, das kann ja nicht so sein, dass das alleinselig machen ist, dass man das irgendwann einmal gelernt hat.
Was würden Sie denn sagen, was ist eine gute Kita? Was macht die aus? Also Sie selber haben ja dann auch während des Studiums eben eine gegründet, da kommen wir auch noch zu, aber auf was legen Sie Wert?
Also aus unserer Sicht ist ganz entscheidend wichtig die Interaktionsqualität mit den Kindern. Also das heißt, was kommt bei den Kindern an? Wie liebevoll ist es? Wie aufmerksam? Wie ist die Kommunikation auf Augenhöhe zwischen Erzieher und Erzieherin oder Pädagogen oder sonstigen Mitarbeiter und den Kindern? Also nehme ich das Kind ganz ernst in dem, was es sagt, was es tut, was es will, das ist aus meiner Sicht das ganz Entscheidende. Gehe darauf ein, unterstütze das Kind dabei. Lasse ihm Raum für seine Ideen.
Wenn wir jetzt mal gucken, Ansprüche der Kinder, das haben Sie vielleicht jetzt ein bisschen formuliert. Die Ansprüche der Eltern.
Tja, also das ist natürlich in der heutigen Zeit ein Problem. Wir haben einen Fachkräftemangel und zwar eklatant und überall. Und von daher finde ich ganz nachvollziehend, dass für Eltern natürlich das entscheidende Thema ist, dass sie eine Kita hat, wo sie sich auf die Öffnungszeiten verlassen kann und die Öffnungszeiten so sind, dass man Vereinbarkeit von Beruf und Familie leben kann. Das, glaube ich, ist für Eltern ganz entscheidend. Und natürlich wollen sie eine Kita, aber das ist dann das Nächste. Das heißt, unter diesen Rahmenbedingungen wünschen Sie sich eine Kita, wo genau das passiert, dass man Ihre Kinder mag, dass man die Kinder sieht, dass man ihnen Möglichkeiten gibt. Das ist für Eltern wichtig. Und was ich auch interessant finde, was ein ganz wichtiger Punkt von den Inhalten ist, das ist das Thema Verpflegung. Also wir haben in allen unseren Kitas Köchen. Das ist übrigens auch ganz schön, weil die Kinder ganz viel Interesse für die Köche und die Küche haben. Und das ist für Eltern ganz arg wichtig.
So, jetzt kostet das alles aber ganz schön viel Geld, was Sie auch so aufzählen. Ne? Mhm. Vor allem die Professionalisierung beider Bereiche, also kostet ja auch Geld. Sind Ihre Kitas also teuer, was für Besserverdienende?
Nee, normalerweise nicht. Und zwar deswegen, wir kriegen ja alle Kitas, kriegen öffentliche, nicht alle, aber die allermeisten und in den Bundesländern, wo wir sind und auch in den Kommunen, wo wir sind, da können wir kostendeckend arbeiten. Das ist zum Teil so, dass wir genau zu den gleichen Elternbeiträgen die Betreuung anbieten wie die öffentlichen Einrichtungen. Und es ist manchmal auch so, dass mit der Kommune eine Vereinbarung ist, dass es 110, 120 bis 140% sind. Aber sagen wir mal, das ist trotzdem immer ein Rahmen, der aus meiner Sicht eigentlich vertretbar ist. Was teurer ist, ist klar bei uns, das ist die Verpflegung, aber eben auch deswegen, wir haben einen Koch vor Ort, es gibt Frühstück, jeden Tag frisch gemachtes Mittagessen, das also so weit geht, dass sie die Maultaschen selber machen und nachmittags gibt es einen Imbiss. Das ist natürlich teurer, wie wenn ich, sagen wir mal, von einer Großkantine gecatertes Essen bekomme.
Ja, und wie kann sich das dann jeder leisten?
Das kann sich sicher auch nicht jeder leisten, wobei wir eine Stiftung gegründet haben, jetzt vor über 10 Jahren. Und aus der Stiftung raus für Kinder Kosten übernehmen, die sich das nicht selber leisten können. Und das ist bei Kindern normalerweise, also wenn die Eltern ganz wenig Geld haben, dann bezahlt die Kommune den Elternbeitrag, aber nicht den Verpflegungsbeitrag. Und den sponsern wir dann über unsere Stiftung.
Wir haben eben schon erfahren von unserem Gast Waltraud Wegmann, was ihr wichtig ist, was sie für ein Typ von Unternehmerin eigentlich ist. Wenn ein Unternehmen jetzt an die nächste Generation übergeben wird, dann ist das ja oft ein heikler Moment. Und an diesem Moment ist Waltraud Wegmann eigentlich schon ihr Sohn. Frau Wegmann ist inzwischen eingetreten ins Unternehmen, in die Geschäftsführung. Da ist man sicherlich nicht immer einer Meinung. Wie funktioniert so eine Übergabe? Ist ja schon ein schwieriger Punkt.
Also mein Sohn ist schon lang im Unternehmen. Ich habe vor 10 Jahren mal Krebs gehabt und da hat er dann angefangen, bei uns mitzuarbeiten, hat dann sein Diplom bei uns gemacht. Das heißt, er ist schon lange da und wir haben natürlich manchmal unterschiedliche Meinungen. Er ist Pädagoge, ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin. Also macht ja da schon einen Unterschied. Aber wir sind es eigentlich gewohnt von immer. Also schon als meine Söhne noch klein waren, war es vollkommen klar, wir sind eine demokratische Familie. Da wird diskutiert, da wird besprochen, da werden kritische Dinge besprochen. Aber wir mögen uns. Das war auch mal klar und das steht über allem. Und dann einigt man sich auch und dann findet man auch gute Möglichkeiten miteinander und empfindet es auch als Gewinn. Also mir geht es so, dass ich die Unterschiedlichkeit auch bei den Mitarbeitern immer als Gewinn finden, auch wenn man hart miteinander diskutiert und ringt.
Das klingt natürlich paradiesisch, aber mal die Vorstellung, 2 Kinder, die mit einem diskutieren und man selber möchte gerne und muss, steht unter Zeitdruck, muss ins Büro. Also
Wir hatten immer eins, und zwar war, wenn ich gesagt habe, das ist ein Befehl, dann war vollkommen klar, darüber wird kein Ton mehr gesprochen und es wird genau gemacht. Also das war, wenn man dann am Zebrastreifen stand und dann kann man ja nicht diskutieren. Dann habe ich gesagt, das ist ein Befehl, Ruhe jetzt.
Ah ja, okay, gut.
Und das hat funktioniert, man darf das, aber ich habe es ganz sparsam genutzt. Also wenn man das natürlich häufig nutzt, funktioniert es nicht mehr.
Sie selber sind 1956 geboren, was machte Ihre Kindheit aus?
Also meine Eltern waren selbstständig, die hatten eine Gaststätte. So dass ich das erlebt habe, dass Mutter und Vater immer berufstätig waren. Das war vollkommen klar, dass man arbeitet. Und es war außerdem für meine Eltern ganz wichtig, dass das Thema Bildung ein ganz entscheidendes Thema ist.
Für Jungs und Mädchen.
Für Jungs und Mädchen. Ich habe aber Glück gehabt, wir waren 4 Mädchen. Also das ist sicher einfacher. aber es war immer klar, das, was man gelernt hat, kann einem niemand nehmen. Also das stand immer im Raum und von daher war vollkommen klar, dass meine Eltern alle Ausbildungen ihrer Töchter sehr unterstützt haben.
Ansonsten mussten Sie wahrscheinlich ziemlich selbstständig sein, wenn Ihre Eltern eben in einer Kneipe waren, oder? Haben Sie das als Mangel oder als Freiheit erlebt, dass die Eltern so beschäftigt waren?
Ich glaube, selbstverständlich erlebt, weil ich habe ja nichts anders kannt. Und es war schon so, dass ich natürlich viel mehr Freiraum hatte als Freundinnen von mir. Das ist, wenn ich das erzähle im Kollegenkreis immer, dass ich am ersten Schultag mit meiner Schultüte alleine in die Schule gegangen bin. Da sind immer fassungslos. Aber mir ist das gar nicht komisch vorgekommen. Für mich war das irgendwie normal, weil das konnte ich ja gut allein. Ich wusste ja, wo die Schule war, konnte ich gut hingehen.
So, die Schule hat Ihnen offenbar auch Spaß gemacht. Sie hatten Talent für Zahlen und haben dann tatsächlich daraus geschlossen, ich studiere Wirtschaftswissenschaft. War damals schon klar, irgendwie so, ich möchte auch Karriere machen, ich möchte selbstständig sein? Oder was waren Sie so für ein Typ?
Also eigentlich war das schon so, als ich Kind war, für mich immer so, dass ich wollte immer Chefin sein. Also das war irgendwie, und ein Unternehmen haben, weil ich habe mir immer vorgestellt, dass man da einfach die Möglichkeit hat, zu gestalten, selber Dinge zu entwickeln. Und das ist auch das, wie ich es erlebe. Also ich finde, der große Vorteil meiner Arbeit als Unternehmerin, und das empfindet mein Sohn auch, dass wir natürlich Freiräume haben, die man sonst nicht hätte. Die hätte man auch nicht als angestellte Geschäftsführerin im Unternehmen. Wir können Entscheidungen treffen, und zwar schnell treffen. Und die sind nicht nur wirtschaftlich, das sind auch manchmal soziale Entscheidungen.
Aber Sie müssen es auch verantworten.
Und ich muss es auch verantworten, das ist klar, ja, wir müssen es auch verantworten.
Aber das muss man ja gerne. Auch wollen.
Das muss man wollen.
Genau. Also Entscheidung treffen macht ja vielleicht jeder ganz gerne oder mitentscheiden so. Also das ist ja schon eine Entscheidung, ob man eben, ich treffe die Entscheidung, ich bin die Verantwortliche oder ich entscheide mit. Also Sie sind den Weg gegangen und von Anfang an sagen Sie, ich wollte immer Chefin sein. Während des Studiums haben Sie dann auch geplant, Sie scheinen ein planender Mensch zu sein, geplant Kinder zu bekommen, weil das praktisch ist.
Weil das praktisch ist und damals ich mir auch keine andere Möglichkeit vorstellen konnte, weil es war ja damals war Elternzeit noch nicht so, das fing damals an, aber relativ kurz, wie ich mich erinnere, also nicht wie das jetzt ist. Es war schwierig mit Kita-Plätzen, also es war alles schwierig zu organisieren. Von daher war für mich klar, Während meines Studiums passiert das viel einfacher. Und es war übrigens ein zweiter Punkt, klar, dass ich mir das nur mit einem Mann vorstellen konnte, der sich genauso an diesem Thema beteiligt und sich genauso verantwortlich gefühlt hat wie ich.
Und das war so oder ist so?
Und das war so.
Mhm. Ich habe ja vorhin angedeutet, das fanden jetzt nun nicht alle so, wie Sie das empfunden haben. Als Studentin und junge Mutter haben Sie es ja dann auch nicht einfach gehabt. Das hat ja, also Sie haben es vielleicht zeitlich irgendwie hingekriegt, aber die, mit denen Sie dann später arbeiten oder auch schon Ihre Professoren, wie fanden Sie das denn?
Also sagen wir mal so, ich habe so eine Haut, an der ganz vieles abprallt. Also vieles habe ich gar nicht gehört und gar nicht verstanden und habe aus meiner Historie auch gar nicht gewusst, was die eigentlich von mir wollen. Aber es war dann schon so, also das vergesse ich nie, in meiner mündlichen Prüfung zum Hauptdiplom, also wirklich zur Abschlussprüfung, hat dann ein Professor mir Fragen gestellt, die waren wirklich viel schwieriger und also so ganz Rahmenfragen, die waren ganz ungewöhnlich und hat mir dann zu Beginn auch, als ich praktisch mich gerade hingesetzt gesagt habe, gesagt, ja, ich habe sie gar nicht in den Vorlesungen gesehen. Aber das war auch klar, weil ich war hochschwanger und musste liegen. Also es war irgendwie klar, dass er mich nicht gesehen hat. Und er hat mir dann wirklich so versucht, runter zu prüfen. Und es war mir dann aber so, dass ich dachte habe, das machst du nicht mit mir. Ich laufe hier nicht heulend raus. Ich kriege dieses Diplom. Ja, also das war irgendwie und hab dann eine schlechte Note dort gekriegt, aber es hat dann irgendwie, es war genau die Note, die vollkommen gereicht hat. Und alles war gut.
Ja, die Haut, die da irgendwas abperlen lässt, die brauchten Sie ja später auch, denn in der Arbeitswelt als Wirtschaftswissenschaftlerin haben die Chefs auch nicht aufgejubelt, als Sie als Unternehmensberaterin da aufgetaucht sind. Was ist Ihnen da passiert?
Das war ganz interessant. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, dass zum Beispiel auf meiner Visitenkarte Diplom-Ökonomin steht, also mein Titel steht. Weil das schon damals so war, in ganz vielen Situationen, ich kam irgendwo hin und bin behandelt worden, als wäre ich die Sekretärin. Weil man sich das gar nicht so richtig vorstellen konnte. Natürlich, es gab schon Frauen in Führungspositionen, aber ganz, ganz wenige. Das war nicht normal. Und von daher bist du immer anders angesprochen worden. Und ich habe dann irgendwie immer großen Wert darauf gelegt, praktisch gleich am Anfang den Eindruck zu verwischen, dass es irgendwie was anders sein kann, als dass ich eben Beraterin wäre. Aber das war schon, also sag mal, die ersten 2-3 Minuten waren schon so ein Punkt, den musstest du überwinden, dass die anderen gemerkt haben, okay, die versteht was von ihrem Geschäft und die lässt sich auch nicht so leicht beeindrucken. Und dann hat es funktioniert. Und dann war es interessanterweise so, dass die Männer das eigentlich auch sehr geschätzt haben. Also man war dann so, sagen wir von einer damals älteren Kollegin, die auch übrigens Redakteurin war, die hat mir damals gesagt, naja, als einzelne Frau irgendwo ist man wie ein Diamant. Und das war natürlich damals schon so. Also sobald man da irgendwie den Zugang gefunden hat, war man wie ein Diamant.
Unser Gespräch heute dreht sich um unseren Gast Waltraud Wegmann, die so ein bisschen ihren Weg beschreibt. Wir haben gerade ganz viel darüber gehört, wie einer jungen Frau und Mutter doch auch Steine in den Weg gelegt wurden, die sie ausräumen muss, was sie allerdings, wie Sie sagen, Frau Wegmann ja immer sehr gereizt hat. Jetzt waren Sie Unternehmensberaterin, an Zahlen interessiert. Gut, und mit den eigenen Söhnen irgendwie in dem ganzen Kita-Bereich bewandert, weil sie ja selber irgendwie eine Kita gründen mussten, um ihre Söhne unterzubringen. Aber wie kam es dazu, dass Sie Kita dieses Konzept entwickelt haben? Wie ist dieser Weg in Ihr Unternehmen geraten?
Das war ganz interessant. Ich glaube, Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das das Thema Betriebskita so auf der Tagesordnung hatte. Und das war vor etwa 30 Jahren. Da gab es in Baden-Württemberg ein Projekt Kindertagesstätten und Unternehmen. Und ich hatte Kontakt über so einen Verband von Frauen in Führungspositionen, wo ich Vorsitzende war, hatte Kontakt mit dem damaligen Wirtschaftsminister. Und der hatte dieses Projekt und hat mich gefragt, ob ich nicht was machen möchte zu dem Projekt. Und so ist es dann entstanden. Ich bin dann an einen Betriebsratsvorsitzenden von der DEKRA gekommen, den Herrn Matysiak, der großes Interesse an diesem Thema hatte und dann gesagt hat, er möchte gerne Betriebskita machen. Und wir haben das dann miteinander angefangen zu entwickeln. Und dann war ganz lang, also das war dann auch erfolgreich, diese Kita. Da war die Firma Lab dann noch dabei. Und dann war es anschließend so, dass es ganz lang ganz ruhig war. Ich würde mal sagen, 5 Jahre ist dann nichts weiter passiert. Das war einfach noch vor der Zeit.
Hatten Sie Angst da in dem Moment, aufs falsche Pferd gesetzt zu haben?
Nee, weil ich habe immer nebenher Unternehmensberatung gemacht. Mhm. Das war dann nur so ein Teil. Und dann nach etwa 5 Jahren kamen dann so erstmal Fraunhofer, Universität, die gesagt haben, sie bräuchten Betreuungsplätze.
Dann ging's
dann ja, und dann ging so die zweite. Und dann fing das an, kam die nächste. Und dann habe ich, ich würde mal sagen, vor ja, 15, etwas mehr als 15 Jahren, dann entschieden, was mache ich jetzt wirklich? Mache ich weiter Unternehmensberatung oder setze ich mal ganze Kraft ins Unternehmen ein? Und das habe ich dann gemacht, weil da konnte ich wirklich was entscheiden. Als Beraterin kann ich immer nur Ratschläge geben und ob die anderen das machen oder nicht, da hast du keinen Einfluss mehr drauf.
Ja, und das liegt nicht so in Ihrem Wesen, habe ich jetzt schon mal so rauskristallisiert.
Ja, genau. Oder ist besser.
Wenn wir nochmal so auf die Kitas gucken, also frühkindliche Förderung ist ein Muss, Spracherwerb häufig ein Muss, Ausgleich sozialer Ungleichheiten ist inzwischen ein Riesenthema in Kitas, Kindergärten. Was würden Sie sagen, welche Ansprüche stellen wir heute eigentlich an Kitas und die auch vor allem an die dort Arbeitenden?
Also es ist so, dass man ja sagt, gute Kitas helfen Kinder. Schlechte Kitas schaden Kinder und der große Teil von Kitas bringt nicht viel, also macht nichts falsch und macht auch nichts. Mhm. Aber das heißt, man hätte dann natürlich schon die Möglichkeit, gerade Kindern, die das besonders nötig brauchen, zu helfen und ihnen beim guten Start zu unterstützen. Das Problem ist, wie Sie gesagt haben, die soziale Mischung. Haben sie in den Kitas meistens nicht, und zwar deswegen nicht, weil sie die in den entsprechenden Wohngegenden haben. Also dieses Thema kurze Beine, kurze Wege ist da eigentlich genau kontraproduktiv. Weil sie haben dann in den guten Wohngegenden die Kitas mit den Kindern aus den guten Familien, also wenn ich das mal so in Anführungsstriche sage darf. Und sie haben dann in den, sagen wir mal, schwierigeren oder ärmeren Wohngegenden haben sie auch die ganzen Kinder von dort.
Was also, wäre denn Ihre Idee? Ich meine, das ist ja tatsächlich kurze Wege, kurze Beine, kurze Wege ist ja eigentlich ein richtiger Gedanke.
Ja, also ich finde ganz spannend, in München ist es so, dass man dort für Kinder, die, sagen wir mal, da wird definiert, die Straßenseite sind jetzt die ärmeren Kinder, und da bekommen sie mehr Geld als Träger für die Kinder, die dort wohnen. Also es ist genau definiert, was für Kinder das sind. Und das ist eigentlich ganz attraktiv, weil das für Träger attraktiv ist. Also das heißt, es ist für einen Träger attraktiv, solche Plätze anzubieten.
Also Sie gehen tatsächlich auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, marktwirtschaftlich daran. Ein anderes Thema ist ja auch die, also weil ich gerade gesagt habe, die dort Arbeitenden, die Erzieherinnen und Erzieher. Mhm. Überhaupt, sage ich eigentlich, lohnt es sich, Erzieher zu sagen? Oder,
ja. Ja, also zunehmend mehr. Also wir haben etwa 15% männliche Mitarbeiter. Also das ist nicht so wenig, die kann man dann schon erwähnen.
Ja, 15%, also. Aber soll höher werden, oder?
Ja, soll höher werden, aber das ist, also wir hatten schon mal, wir haben ja auch eine Fachschule für Erzieher, wir hatten schon mal eine Fachschulklasse, da waren es über 50% männliche Erzieher.
Und wo sind die geblieben? Sind die auch in den Job gegangen?
Die sind auch in den Job gegangen, aber es war ein Jahrgang. Also wir haben immer, sagen wir mal, mehr als, also ich würde mal sagen 20-25% Männer haben wir in den Fachschulen. Aber jetzt nicht die. Also das war ein wirklich außergewöhnlicher Jahrgang.
Aber inzwischen hat sich da ja Gott sei Dank was getan, weil bisher oder lange Zeit mussten Erzieherinnen ihre Ausbildung an Fachschulen ja selber zahlen. Mhm. Inzwischen gibt es ein Gehalt und deswegen wahrscheinlich wird es überhaupt für junge Männer interessanter, da hinzugehen, weil auch da gibt es jetzt ein Gehalt und nicht, man muss nicht noch drauf zahlen. Dieser Arbeitskräftemangel, den wir nun wirklich überall erkennen können und gerade im Erzieherinnen- und Erzieherbereich eben auch. Wie kann man dem begegnen?
Also ich würde mal sagen, so richtig begegnen können wir dem eigentlich nur, wenn wir ihn akzeptieren. Und wir müssen wahrscheinlich akzeptieren, dass wir die nächsten 10 Jahre diese Probleme haben werden. Und nicht nur wir, sondern wir werden sie insgesamt haben. Also wir machen ganz arg viel an der Stelle. Wir haben ja damals diese duale Ausbildung sozusagen auch erfunden in Baden-Württemberg im Rahmen eines Projektes Mehr Männer in Kitas. Aber wir machen auch ganz viele andere Sachen. Wir suchen zum Beispiel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im europäischen Ausland. Also wir haben vor allem Kooperationen mit Spanien und Italien und machen das dann auch so, dass diese Mitarbeiter sozusagen bilingual in den Kitas sind. Also das heißt, die reden mit den Kindern Spanisch oder Italienisch. Das finden Eltern attraktiv. Wir finden es auch schön, weil das ist in diesem, sagen wir mal, Spracherwerb-Konzept, in dem Immersionskonzept, da ist das auch so eine Grundlage dafür. Kinder lernen das ganz schnell, die verstehen es auch ganz schnell und finden es natürlich auch attraktiv.
Aber viele Sprachen sind ja hier vorhanden. Also ich denke, bilinguale Kitas zum Beispiel im Bereich Türkisch oder Arabisch könnte man mit Kräften bestücken, die hier leben.
Ja, aber die, da haben wir einfach nicht genügend. Also das heißt, wir haben auch, also im Moment sind ja alle Kita-Träger in der verzweifelten Situation, dass sie fast jeden nehmen, den sie bekommen können. Und das führt natürlich schon dazu, dass wir auch manchmal Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen, die hätten wir früher nicht eingestellt. Mhm. Aber wir stehen, glaube ich, alle für das Thema divers und vielfältig. Das heißt, wir nehmen ganz viele unterschiedliche Menschen und finden das auch ein Gewinn. Mhm. Finden es auch für die Kinder ein Gewinn. Also auch zum Beispiel Quereinsteiger, die andere Berufe haben, und zwar ganz andere. Zum Beispiel Schreiner. Also das ist so ein beliebtes Beispiel, weil ich glaube, vor 20 Jahren haben wir das schon angefangen. Da war der erste Quereinsteiger bei uns, war ein Schreiner. Also deswegen finde ich es immer ein schönes Beispiel. Aber wir haben also ganz, ganz viel unterschiedliche Berufe, die dann bei uns anfangen, die dann qualifiziert werden, denen wir dann auch die Möglichkeit zu einer Schulfremdenprüfung geben.
Also Ideen muss man entwickeln, höre ich daraus, weil eben haben Sie eine Sache gesagt, wir müssen den Mangel akzeptieren. Das passt ja so gar nicht zu dem Bild, was ich mir bisher von Ihnen gemacht habe. Die Situation vom Arbeitskräftemangel, macht er Ihnen aber trotzdem manchmal graue Haare?
Er macht uns ständig graue Haare und es ist eine wirklich dramatische Situation. Und es ist aber so, dass einfach, wenn wir die Zahlen, auch wenn wir die volkswirtschaftlichen Zahlen angucken, die demografische Entwicklung, es wird so sein und wir werden dieses Problem die nächsten 10 Jahre vor uns hertreiben. Weil wir werden ja über den Ganztagsschulbereich noch mehr Pädagogen brauchen, als wir bisher schon haben oder schon brauchen. Das heißt, das wird nicht nachlassen. Und das Einzige, was uns hilft, wir brauchen einen ganz vielfältigen Strauß an Möglichkeiten. Wir müssen sozusagen jeden Strohhalm ergreifen und wir brauchen, dass die Politik uns Spielräume gibt, den Trägern Spielräume gibt, ihre, sagen wir mal, Zusammensetzung der Teams einfach auch selber und verantwortlich zu steuern und aber auch die in die Verantwortung nimmt. Also wir sagen immer, eigentlich müssten wir alle Kitas zertifizieren lassen. Weil der Bund gibt 56 Milliarden im Jahr für Kitas aus. Dann finde ich, darf die Politik auch nachfragen, wie die Qualität in den Kitas ist. Und die hängt nicht nur davon ab, ob ich nur Fachkräfte habe, sondern die hängt davon ab, wie steuere ich eine Kita. Also wie gut gucke ich, dass jeder Einzelne, der dort ist, ob Fachkraft oder Nicht-Fachkraft, in der Arbeit mit den Kindern ist.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mit unserem Gast Waltraud Wegmann geht es um Unternehmerinnentum. Und ich habe mir eben gerade gedacht, Frau Wegmann, also so ein bisschen gestelltes Naturell müssen Sie schon sein, weil Sie gerade gesagt haben, Zertifizierung in Kitas, da höre ich quasi die Kitas schon schreien. Jetzt, das sollen wir auch noch machen. Sie müssen sich manchmal ganz schön hart dann auch durchsetzen. Geht es da wieder mit Befehl, das ist Befehl?
Also das ist natürlich, sagen wir mal, bei uns im Unternehmen schon so, dass wir manche Dinge einfach gesetzt, also aussetzen. Mhm. Ja, das ist schon richtig. Die Zertifizierung ist aus meiner Sicht eine externe Zertifizierung. Die haben wir zum Beispiel in Berlin. Also es gibt durchaus Bundesländer, die das schon haben. Aber natürlich ist das ganz schwieriges Thema. Ja. Das ist vollkommen klar. Und ja, die Frage stellt sich auch, kann man Pädagogik bewerten? Wir finden ja. Ja, aber nicht alle finden ja.
Nicht alle, also große Diskussionen. Man muss sich auch den Diskussionen stellen. Ihr Unternehmen, dazu gehören inzwischen mehr als 40 Kitas, 2 Grundschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 3 Schulen für Erzieherinnen und Erzieher und 1 Fachschule für Jugend- und Heimerzieherinnen, innen. Wahrscheinlich vor allem Frauen bei Ihnen oder wie sieht es da aus?
Ja, also wir haben 85% Frauen etwa.
Auch auf der Leitungsebene?
Auch auf der Leitungsebene.
Musste da nachgesteuert werden oder ergab sich das so?
Also sagen wir mal, das ist so, dass das für mich eigentlich selbstverständlich ist und ich gerne mit Frauen zusammenarbeite und sich einfach gute Frauen beworben haben. Und es oft so ist, dass sie sagen, dass die aus der Industrie kommen, ganz normal, aus einem normalen Umfeld und sagen, sie wollen jetzt was machen, wo sie mehr Sinn dahinter sehen. Mhm. Und das dann der Anlass ist, zu uns zu kommen? Ja.
Frauen in Führungsebene, darauf will ich ja hinaus. Was muss ich ändern? Weil das ist ja durchaus etwas, was Sie sich auch auf die Fahnen geschrieben haben.
Also wenn ich jetzt uns als Beispiel nehme, weil wir haben, also auf Bereichsleitungsebene, und das sind glaube ich 12, also haben wir 8 Frauen, also einen großen Anteil an Frauen. Da ist so, dass wir zum einen viele dieser Führungspositionen haben, die nicht 100% sind, sondern zum Beispiel 80%. Mhm. Also wir haben einmal sogar, glaube ich, 60%.
Also flexible Arbeitszeiten.
Sowieso flexible Arbeitszeiten. Es ist dann auch so, dass wir natürlich respektieren, wenn jemand mit seinem Kind irgendeine Situation hat, wo er jetzt zum Beispiel einen Termin nicht wahrnehmen kann und wir da auch Rücksicht drauf nehmen. Wir sagen, okay, dann machen wir den Termin an einem anderen Tag. Und das ist so selbstverständlich, dass man da auch gar kein komisches Gefühl haben muss. Und ich glaube, das ist das. Also du musst dann nicht sagen, ach, das ist aber heute schwierig und könnten wir nicht, sondern man sagt nur, ja, ich muss heute da und dahin mit meinem Sohn zum Arzt und damit ist das Thema erledigt.
Also auch ein bisschen mehr Biss im Durchsetzen der eigenen Angelegenheiten?
Also ich würde eher sagen Selbstverständlichkeit. Also das heißt, wir im Unternehmen haben uns dafür entschieden, dass wir das tun und wir bieten selbstverständlich dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dann gucken wir nach individuellen Lösungen. Das Einzige, was mich furchtbar ärgert, ist, wenn bei Mitarbeitern immer die Frau diejenige ist, die das macht und der Mann dann natürlich nicht auch sich um das Kind kümmern kann oder einen Krankheitstag nehmen kann. Das ist das, was uns ärgert. Mhm. Also das heißt, wir wollen schon, dass das gleich ist. Wir leisten unseren Teil gerne und mit großer Überzeugung, aber wir wollen natürlich auch, dass der andere Teil auch geleistet wird von den anderen.
Also auch das von den Frauen in ihren Familien sozusagen.
In ihren Familien, genau. Also dass die das auch einfordern von ihren Männern. Und das ist auch so. Also das ist so grundsätzlich. Also wir brauchen eine Flexibilität. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel nur Teilzeit Vormittag, dann sind trotzdem manchmal Nachmittagstermine und die richtet man dann ein. Da wird noch nicht mal drüber gesprochen. Also das heißt, das brauchen wir. Ein flexibel nach hin und her.
Ja. Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Also ja, das würde ich. Also jetzt nicht im Sinne von, ich habe was gegen Männern, aber so habe ich das auch nie verstanden. Aber schon so, ich finde, man muss Frauen noch den Rahmen geben. Den haben wir noch nicht. Also eigentlich müssten alle Unternehmen jetzt so sein, wie wir sind, dass es vollkommen selbstverständlich ist.
Waltraud Wegmann, die wir als leidenschaftliche Unternehmerin kennengelernt haben. Frau Wegmann, können Sie sich eigentlich, ich habe ja Ihr Geburtsjahr gesagt, können Sie sich eigentlich selber im Ruhestand sich vorstellen?
Also nicht so richtig. Also was schon klar ist, dass ich weniger mache. Mein Mann ist seit kurzem in Rente oder hat sein Unternehmen verkauft. Das heißt, ich arbeite ein bisschen weniger. Das kann ich mir gut vorstellen, auch dass ich noch weniger arbeite. Aber dass ich gar nichts mehr mache, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde einfach, auch in Zukunft Projekte zu machen, die mich begeistern, das will ich weiter.
Aber hineinfunken ins Unternehmen ständig?
So nee, Ding. Also eher so, dass man dann so bestimmte Themen hat. Aber wie gesagt, durch das, dass mein Sohn und ich so ein gutes Miteinander haben, ist das eigentlich auch kein Problem. Also, aber wir werden natürlich offiziell das Unternehmen schon übergeben und dann ist auch klar, dass er die Entscheidungen haben wird. Und ich werde dann trotzdem noch meinen teilhaben, den ich machen darf, sozusagen.
Was möchten Sie gerne hinterlassen? Also jetzt so als Stoßrichtung vielleicht auch für die nächsten Generationen von Frauen.
Also ich denke, dass es für Frauen wichtig ist, dass sie auf der einen Seite mutig sind, das heißt Chancen ergreifen. Ich finde, man muss aber auch sagen, also man kann nicht alles machen. Also ich habe auch Glück gehabt, also das braucht man auch. Also ich habe Glück gehabt, dass Frau von der Leyen Kita für alle sozusagen gefordert hat, weil das hat uns natürlich einen enormen Auftrieb gegeben. Aber das wäre es nicht allein. Also das heißt, man muss auch wissen, dass man seine Fähigkeiten hat, man muss mutig sein, man muss die Dinge angreifen. Und das ist, glaube ich, auch schon mir immer wichtig, dass man auch individuell Dinge sieht. Also das heißt, ich will immer dort, wo ich was tun kann, dort will ich es tun. Ja, und dann kann ich das auch als Beispiel nochmal in die Breite tragen und versuchen, dass andere auch noch überzeugt sind von so einem Thema. Aber ich muss es bei mir zuerst mal anfangen.
Ja, und Vorbild sind Sie ja offenbar gewesen, weil Sie haben mir vorhin gesagt, dass schon Ihre junge Enkelin gesagt hat inzwischen, Oma, ich will Chefin werden. Also ja, ist die Saat aufgegangen. Ja. Hier im Programm haben wir Waltraud Wegmann eine Stunde begleitet. Dankeschön, Frau Wegmann.
Bitteschön.